Guten Morgen, Menschenfischer. Auch von mir, das guten Morgen. Wir freuen uns heute, ihr habt es schon gehört, das vierte da zu sein. Und ich bedanke mich sehr für die Einleitung und den Worship und die Gebete, die wir schon gehört haben. Ja, es ist wirklich schön, wieder da zu sein und so herzlich begrüßt zu werden. Also, merci auch für Geschenke und Glückwünsche. Ja, merci. Wo ein Gelähmter von der Decke zu Jesus runtergelassen wird, was sagt Jesus da? Wo der Gelähmte vor ihm liegt mit dem Wunsch nach Heilung. Jesus sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommt die Frage, die ihr da vorne seht. Die Frage, die Jesus stellt, was ist denn leichter? Was ist einfacher, zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder steh auf, nimm dein Bett und lauf mal ein bisschen rum. Darauf aber heilt Jesus den Gelähmten für alle sichtbar. Der steht auf und läuft umher. Wow. Aber was ist einfacher zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder du bist geheilt? Aus dem Aspekt, dass die Sünden im Unsichtbaren vergeben werden, also wir haben ja nicht wirklich einen Rucksack an mit dem ganzen Dreck, den wir mit uns herumtragen. Und Heilung eben im Sichtbaren passiert, ist es doch um einiges schwieriger zu sagen, du bist geheilt. Es ist schwieriger zu sagen, du bist geheilt, weil das mit dem Sinn erfahrbar ist. Also wenn jemand kommt mit Schmerzen und er geht mit Schmerzen, dann ist er nicht geheilt worden. Wenn jemand mit Krücken kommt und er braucht die Krücken noch nach dem Heilungsgebet, dann ist er nicht geheilt worden. Es ist nicht gegen das Heilungsgebet, aber es ist einfach ziemlich klar. Es ist so die brutale Realität. Heilig, wenn Heilig passiert, dann ist sie spürbar. Also wenn es einfach nichts gibt, was sich bei dir verändert, dann ist da natürlich auch kein Heilig passiert. Und ich finde es ganz interessant, wenn man Jesus zuschaut oder über ihn liest. Ich kenne nicht einen Moment in der Bibel, wo Jesus versucht, wo wir vielleicht ab und zu versuchen, wo Jesus versucht, jemanden davon zu überzeugen, du merkst es im Fall nicht, aber du bist geheilt. Also ich kenne keine Begebenheit, wo Jesus probiert, jemanden zu überzeugen, dass er wirklich geheilt ist. Ich finde das ganz eindrücklich. Er sagt auch nie, du spürst es nicht, aber du bist im Fall geheilt. Oder denk noch ein bisschen positiver, dann bist du heil. Oder in ein paar Tagen, dann wirst du es spüren. Also die Sätze sind nicht schlecht, aber ich höre sie einfach nie. Ich höre, wie Jesus das nicht sagen. Der Herr, mein Arzt, Jahwe Rapha, der eine, der heilt. Und wisst ihr, der Heilig ist kein psychologisches oder seelsorgerliches Beistehen in einer schwierigen Situation. Das ist kein Heilig. Das ist super, aber es ist kein Heilig. Heilig sind keine Diätvorschläge. Heilig sind keine Medikamentenverschreibungen. Das sind alles berechtigte Themen und alles im Rahmen gute Sachen. Aber es ist kein Heilig. Und das Thema heute ist Jahwe Rapha, also der eine, der heilt, der Herr, dein Arzt, und nicht ein gesunder Lifestyle. Und wenn wir diese zwei Sachen durcheinander werfen, dann verwirren wir uns ganz, ganz stark. Sind beide Themen sehr wichtig. Ein gesunder Lebensstil ist sehr wichtig. Heilig ist sehr wichtig. Aber sie sind nicht zu vermischen. Auch wenn sie natürlich nicht ganz klar verstanden sind. Aber heute ist das Thema heilig. Ich habe Beobachtung gemacht und ich merke da, ich stehe ein bisschen am anderen Punkt als andere Leute. Also ich habe Beobachtung gemacht, dass es vielen Christen schwierig fällt, an Heilig im Moment zu glauben. Also Heilig wie die Heilig von dem Gelähmten. Es ist einfacher, an Heilig in der Zukunft zu glauben. Also, vielleicht für dich nicht, aber Heilig kommt spätestens im Himmel. Das fällt mir nicht so schwierig zu sagen. Und es ist auch super, also es ist wahr. Aber ich finde es ganz schön viel herausfordernder zu sagen, du bist geheilt. Jetzt. Heilungsprozess, ich will das nicht gegenüberstellen, was ist besser, was ist schlechter. Ich merke einfach, dass mentalitätsmäßig gehen wir oft von einem Heilungsprozess aus, der länger geht. Auch in den Gebet merke ich. Also, dass unsere Gebete eher so sind, hey, irgendwie, lass heilig kommen über die nächsten paar Monate, Herr Jesus. Und auch wieder, ist nicht schlecht. Also, das ist echt super, es ist wirklich gut. Aber was ich einfach gesehen habe, ist so die Aussprache von der Autorität, die bei Jesus war oder bei den Aposteln. Und Leute werden geheilt von den schlimmsten Erkrankungen, von krank zu gesund. Also in dem Moment, wo sie dieser Heilung begegnet. Spürbar und sichtbar. Und ich schließe mich da absolut selber mit ein. Ich habe Schwierigkeiten. Ich nenne es momentane. Also, doch im Moment momentane Heilung zu erfahren. Ich habe oft schon gebetet und es ist keine Heilung gekommen. Nein, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber in dem Moment, wo ich gebetet habe oder gerade danach, ist die Krankheit irgendwie noch schlimmer gewesen. Und dann ist des Öfteren eine langsame Genesung eingetreten. Das ist auch super, aber es hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Und es frustriert mich auch jetzt. Und ich will die grossen Heiligen nicht verschwiegen, wo Gott meiner Familie oder unserer Familie zugeholt hat, ohne die drei von unserer vierköpfigen Familie heute nicht da wären. Und das ist super genial und ich kann Gott gar nicht genug danken. Und neben dieser wunderbaren Versorgung aber spüre ich wie auch, dass ich ja auch enttäuscht bin. Enttäuscht, dass viele Christen einfach die Erfahrung nicht machen, dass die Heilung kommt. Und das zerrt so richtig an der Kraft und zum Teil auch an unserem Glauben. Und das ist einfach anstrengend. Und jetzt frage ich mich so, warum werden die kraftvollen Worte von der Bibel, warum werden sie wie nicht erfahrbar? Wieso ist so vielen der Zugang zu Heilig verwehrt? Und jetzt werfe ich da Fragen auf, die ich euch jetzt schon sagen darf, die werde ich euch nicht beantworten können. Zum einen, weil ich denke, das ist in Gottes Hand. Und zum anderen, weil wir vielleicht auch an einem ganz anderen Ort stehen von unserer Reise da. Das ist meine Antwort von Gott, wird vielleicht gar nicht mit euch übereinstimmen. Aber was ich weiss, wenn ich anfange, so Sachen durcheinander werfen und wenn ihr merkt, eure Gedanken sind am Rotieren und eure Seele kreist sich so irgendwie um die gleichen Themen, was machen wir? Dann wissen wir, das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte. dann müssen wir zurück zum Wort Gottes. Wir dürfen da zum Wort Gottes, wenn wir keine Verwirrung haben, aber wenn wir verwirrt sind, gehen wir zum Wort Gottes und machen unseren nächsten Schritt in dem Licht. In dem Licht von dem Wort. Und wenn du merkst, wow, jemand neben dir ist schon viel weiter mit seinem nächsten Schritt, freu dich für ihn. Halleluja, freu dich für ihn. Und wenn du merkst, da ist jemand ganz weit hinten und der macht mal den ersten Schritt, lass dich nicht frustrieren, lass dich auch von mir nicht frustrieren. Macht mir den nächsten Schritt im Wort Gottes. Der Schritt, den wir machen können, der Schritt, den uns Gott zeigt. Und darum, wenn wir wissen, jetzt, wir gehen zurück ins Wort Gottes. Ich kann euch übrigens nicht verwirren. Es sind einfach Fragen, die mir auf dem Herzen liegen. Und darum gehen wir zurück, oder wir gehen jetzt ins Wort Gottes. Wir finden den göttlichen Bundesnamen Yahweh Rapha, der Herr mein Arzt, im 2. Mose 15. Und ich lese, da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen zur Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Mose schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab Gott ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Yahweh Rapha. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser. Ja, was ist passiert? Das Volk Israel ist der Sklaverei entkommen. Ja, Gott hat sie ans Meer geführt, er hat das Meer gespalten und die Israeliten sind trockenen Fußes als andere Ufer angekommen, während Ägypter, die sie verfolgt haben, im Meer verendet sind. Israel ist endlich frei gewesen und sie haben gefeiert und gesungen. Und genau danach setzt unsere Begebenheit an. Und wenn wir uns das einmal zusammengefasst vorstellen, dann sehen wir eigentlich einen Weg. Einen Weg aus der Gefangenschaft von Ägypten in die Fülle von Elim. Und schauen, da gibt es eine Musterart vom Fortschritt aus der Gefangenschaft in die Fülle. Achtung! Die Fülle von Elim war nicht die endgültige Fülle vom versprochenen Land, wenn die endgültig war. Auch nicht die endgültige Fülle vom Himmel. Eine Fülle ist zum Teil gar nicht dazu da, dass wir es uns bequem machen für den Rest von unserem Leben, sondern dass wir uns ausruhen, dass wir geniessen, dass wir uns stärken, um weiterzugehen. In immer größere Fülle. Auch wenn das heisst, sich immer wieder Durststrecken auszusetzen. Und das ist doch wahre Freiheit. Nicht gebunden an die irdische Fülle, an die irdischen Schätze, sondern sich wieder lösen können. Sich wieder lösen können und weiter auf dem göttlichen Weg. Wenn wir unseren gut bezahlten Job können wieder aufgeben können, das ist nicht einfach. Oder unser Traumhaus, wo wir vielleicht schon so lange dafür gebetet haben, wieder können aufgeben können. Unser neues Auto oder die Kleider und der Schmuck, der dir irgendwie aber auch am Herzen liegt. einfach, weil Gott es einem aufs Herz legt, das weiterzugeben. Und das ist Freiheit. Aber schauen wir uns den Weg aus der Gefangenschaft in die Fülle ein bisschen genauer an. Israel ist aus der Gefangenschaft durch Gottes mächtige Eingreifen entkommen. Sie sind befreit worden. Und nachdem sie befreit worden sind, steht, da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schur und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und das nenne ich mal eine Durststrecke. Ja, alles, was die Israeliten aus Ägypten mitgenommen haben und durch das Meer getragen haben, zumindest das, was wir auch essen und trinken können, ist langsam aufgebraucht. Also ich glaube, das hat so für ein Zeitchen gelangt. Und es war so, gewesen, als wären die Israeliten von den unbarmherzigen Sklaverei der Ägypter in die erbarmungslose Sklaverei der Natur gekommen. Und jetzt haben wir das ja schon gelesen, die Begebenheit. Und wir wissen, wie es weitergeht. Wir sehen es sogar auch da vorne. Aber könnt ihr mir sagen, warum die Israeliten haben 3 Tage wandern, bevor dann Gott eingeschritten ist? Also eine Vermutung habe ich euch schon gesagt. Ich denke, dass der Proviant langsam aufgebraucht war. Und dass jetzt so langsam ihr Vertrauen, ich sage jetzt mal auf die materialistischen Überbleibsel von Ägypten, das ist jetzt langsam geschwunden, oder? Das war nicht mehr da gewesen. Das Vertrauen hat man können kübeln. Jetzt sind sie am Moment gewesen, wo ihnen das aus Ägypten, was sie gar nicht mehr geholfen hat. Jetzt ist es um Leben und Tod gegangen. Und einer hat noch eingreifen und das war Gott. Und in so Situationen, wo es um Leben und Tod geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sage jetzt mal, menschlich ist, dass wir es nicht so gern haben, das ganze Vertrauen auf Gott setzen. Lieber so 50% Proviant und 50% Gott. Oder vielleicht lieber so 80% Proviant und 20% Gott. Und Proviant ist nichts Schlechtes. Man darf Proviant mitnehmen, wenn man wandern geht. Also nehmt Proviant mit, wenn ihr wandern geht. Aber jetzt ist nur noch 100% Gott oder der Tod. Also eine höchst kritische Situation. Das ist eine mögliche Erklärung, dass sie jetzt das langsam aufgebraucht haben. Es gibt noch weitere Erklärungen, aber ich glaube eigentlich lange zu wissen, dass Gott sein Volk und ich denke auch seine Gemeinde in Situationen führt, wo es eben genauso ist. 100% Gott oder nichts. Also, oder Tod. Und jetzt dürfen wir das nicht verwechseln, das ist nicht Status Quo, das ist immer so. Nein, sondern es gibt häufig auch Situationen, wo es eben zusammengeht. Gott und Proviant, Gott und Medikament, Gott und Operation. Und das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest. Und das muss uns auch ins Herz senken. Das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Viele Leute, die zu Jesus gegangen sind, haben ihre Sachen auch erst abgelegt, nachdem sie geheilt worden sind. Nicht vorher. Das Bettlergewand weg, dann, nachdem sie geheilt worden sind. Die Liege von dem Gelähmten ist wahrscheinlich dann auch auf die Seite geduckt worden, nachdem er geheilt worden ist. Und deine Operation kannst du absagen, nachdem du geheilt worden bist. Ich glaube, wir machen es uns ab und zu ein bisschen komplizierter mit vorne müsste man sagen, dass man geheilt ist und wenn man es noch nicht spürt und dann vielleicht muss man Glaubensbekenntnis die Operation schon absagen. Ich glaube, im Einzelfall, ich merke, das ist recht kompliziert, kann das absolut stimmen. Aber grundsätzlich, Heilig passiert und dann steht man auf, wenn man nicht laufen kann. Also, und wenn ihr schon viel weiter seid und ihr habt da von Gott selber einen Weg gebannt, dann wollte ich das nicht in Frage stellen, sondern Ich würde einfach sagen, wenn wir auf Jesus schauen, nachdem die Leute geheilt worden sind, haben sie die Sache auf die Seite gelegt. Ich hoffe, das kommt an. Und wenn ihr nicht rauskommt, dann darf ich gerne am Schluss nochmal fragen. Also, die Israeliten sind befreit worden. Sie sind auf einer dreitägigen Durststrecke gewesen. Und was jetzt? Dann steht, da kamen sie nach Mara. Wenn wir es einfach mal da lassen, da kamen sie nach Mara. Und jetzt sind sie nach Mara gekommen und sie sehen Wasser. Was für eine Freude. 3 Tage sind wir gelaufen und jetzt sehen wir Wasser. Also ich kann mir vorstellen, die Leute sind drauf losgerannt auf das Wasser. Aber dann steht da, die Israeliten konnten das Wasser von Mara nicht trinken. Denn es war sehr bitter, also sehr bitter. Und ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, die Israeliten, die sind jahrhundertelang, stimmt das? Sehr lang Sklaven gsi. Schau mal schnell rüber. Sie sind sehr lang Sklaven gsi. Also sie sind nicht verwöhnt gsi. Sind sie unselbstständig gsi? Ja. Haben sie eine falsche Gottesvorstellung gehabt? Ja. Ist ihnen schwer gefallen zu glauben? Ja. Sind sie verwöhnt gsi? Nein. Also das Wasser muss bitter gsi sein. Und es ist ein bisschen bitteres Wasser. Ich glaube, da hätten wir uns alle darüber gefreut nach 3 Tagen. Und ihr müsst euch vorstellen, Leute, die Durst haben, die trinken vieles. Wirklich vieles. Und jetzt kann ich mir bitteres Wasser nicht so gut vorstellen. Da bin ich vielleicht ein bisschen verwöhnt in der Schweiz. Oder vielleicht sind wir alle ein bisschen verwöhnt in der Schweiz. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist Salzwasser. Meereswasser. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal im Meer verschluckt habt. Also sogar wenn ihr Durst habt, das wird euch eher schaden, als dass es euch gut tut. Und ihr werdet euch übergeben, bevor das Wasser irgendwie vielleicht dort angekommen ist, wo es euch könnte helfen. Also, was war Mara? Mara war eine bittere Enttäuschung. Wasser, yes! Ungenießbar. Und das kennen wir sehr gut. Also, die Hoffnung auf einen Job, die Hoffnung auf eine neue Wohnung oder auf einen Partner oder auf ein Wunder und eine Heilung. Und jetzt sieht man sie. Jetzt sieht man sie. Und irgendwie geistlich oder vielleicht auch physisch, wir rennen so drauf los zu. Und die Seifenblase zerplatzt und das Wunder bleibt aus. Das ist bitteres Wasser. Und eine Person, die so bittere Enttäuschung erlebt hat, das war die blutflüssige Frau. Das war eine Frau, die war krank, chronisch krank. Und die hat ihre Heilung schon gesehen. Sie hat sie gesehen. Und zwar in der Medizin und den Ärzten. Und ich denke, sie hat sich vielleicht schon ausgemalt, wie es dann ist, wenn sie gesund ist. Und sie ist bitter enttäuscht worden. Wieder und wieder und wieder. Und am Schluss hat sie weder Gesundheit noch Geld gehabt. Und das Volk Israel steht jetzt vor dieser brutalen Realität. Gott ist der Einzige, der helfen könnte. Ein Wunder könnte uns noch retten. Und was haben wir für Möglichkeiten in bitteren Enttäuschungen? Uns werden 2 Möglichkeiten vorgestellt. Murren oder zu Gott schreien. Das sind zumindest die 2 Optionen, die wir sehen in dieser Begebenheit. Und schaut höchst eindrücklich. Das Murren von den vielen Tausenden bewirkt nichts. Hat nicht, vielleicht mehr Murren. Aber es hat nicht geholfen. Und das Gebet von einem Mann, der eine Mann, Mose, der zu Gott geschrien hat, da passiert etwas. Und kennt ihr das Murren? Ich kenne es sehr gut. Es ist so, wenn dein Gebet eher nach einem Vorwurf gegen Gott tönt, als nach einem Gebet um Heilung. Und wenn ihr euch mal beobachtet, wenn ihr betet, dann ist das am Sprachklang fast besser abzulesen als der Wort. Wenn ich so bete, Herr, schreit ein. Und eigentlich in der Klammer sage ich, warum hast du nicht schon lange eingeschritten? Was ist los? Warten wir auf etwas? Bin ich falsch? Bin ich es nicht wert, dass du mich heilst? Klammer zu. Aber wenn du sagst, Herr, schreit ein, jetzt, ich mag nicht mehr. Das ist so Schreien. Also der Mose, es steht, der Mose hat zu Gott geschrien und der Herr zeigte ihm ein Holz und dann ist das Wasser auch süß geworden. Also aufgrund von dem Gebet von einem macht Gott das bittere Wasser süß und heilt die Israeliten dort, stillt ihren Durst. Und die blutflüssige Frau, hunderte Jahre verspätet, auch sie hat nicht mehr gemurrt. Nein, sie hat wie der Mose alles auf Gott gesetzt. Alles auf Jesus gesetzt. Und sie hat sich durchgekämpft, hat Jesus berührt und sie war geheilt gewesen. Im Moment ist der Heilung passiert. Das ist ein grosser Prozess vorher da gestanden. Aber in dem Moment, wo sie Jesus begegnet, da passiert Heilung. Und dann daraufhin gibt Gott den Israeliten Gesetz und Recht. Und er lässt sie wissen, ich bin Jahwe Rapha. Ich bin der eine, der euch heilt. Ihr seid in der Wüste, ihr habt nichts. Aber ich, euer Gott, werde euch führen und heilen. Und die Abhängigkeit von Gott, die ist offensichtlich geworden, weil es hat nichts anderes gegeben. Es hat nichts anderes gegeben, wo ihnen hätte helfen können. Das Gleiche gilt übrigens auch für uns. Auch wenn unsere totale Abhängigkeit von Gott manchmal trügerisch verschwommen ist. Besonders, wenn es der Gesellschaft gut geht. Aber nachdem Gott das den Israeliten klar gemacht hat, totale Abhängigkeit von mir, führt Gott sie in die Fülle. In die Fülle von Mara nach Elim. Nicht der Endpunkt der Reise. Also die Israeliten sind von der unbarmherzigen Sklaverei der Ägypter in die erbarmungslose Sklaverei der Natur gekommen und jetzt in die Freiheit geführt worden, in die Fülle. Synonym mit, sie sind geführt worden in die totale Abhängigkeit von Gott. Und das klingt für uns ganz komisch, oder? Totale Abhängigkeit von Gott, Freiheit, wie passt das zusammen? Eigentlich möchte ich ja sagen, ich will frei sein von Gott. Das ist so, als würdest du sagen, ich will meinen Durst stillen, ohne zu trinken. Okay. Oder ich will nicht auf dem richtigen Weg gehen, aber ich möchte gerne heil ankommen. Ja, schön für dich. Aber Gott will das Beste für uns. Und er lässt uns seinen Weg zum Besten wissen durch sein Wort. Und darum werden die, die Gott lieben, seine Gebote halten. Sie werden auf einem göttlichen Weg bleiben und sie werden auch wieder weggehen von diesem Ort der Fülle. Eben weil sie nicht abhängig sind von diesen weltlichen Reichtümern und Schätzen, sondern nur abhängig von Gott und darum frei von allen weltlichen Abhängigkeiten. Ein Punkt möchte ich noch herausheben. Wie macht Gott das Wasser süß? Welche Methode benutzt er oder welches Mittel benutzt er, um das bittere Wasser süß zu machen? Wirft der Mose ein Stück Holz ins Wasser. In einigen Übersetzungen steht auch Baum anstatt Holz. Im Hebräischen ist das gleiche Wort. Die haben nur ein Wort dafür. Baum und Holz ist das gleiche. Und macht das denn Sinn? Also er wirft das Holz rein Und das Holz saugt alle Bitterkeit aus dem See raus, wo nachher Zehntausende von Menschen ernährt. Also das ist kein macht das Sinn? Ich würde sagen, nein. Kein normales Stück Holz kann das. Ist es ein magisches Holz gewesen? Irgendwie so ein magisches Holz, das der Mose gefunden hat? Wenn man den Bibeltext lesen, wird das irgendwie nicht unterstützt. Es scheint irgend so ein normales Holzstück gewesen zu sein. Aber wenn nicht das Holz, oder? Ich meine, wenn das die Lösung wäre, dann hätten die Leute in der Wüste immer ein Stückchen Holz dabei und keine Probleme mehr. Nein. Was hat das Wasser süß gemacht? Wer hat das Wasser süß gemacht? Gott hat das Wasser süß gemacht. Durch den Glaubensgehorsam von Mose. Warum ist das so wichtig? Also, ein Mose wird bewusst gewesen sein, ein Stückchen Holz, das wird nicht heilig sein für den See oder für die Israeliten, das wird ihm bewusst gewesen sein. Aber er hat es trotzdem gemacht. Vielleicht können sie sagen, er hat gar keine andere Wahl gehabt. Aber er hat es gemacht. Im Glaubensgehorsam hat er das Stück Holz genommen oder der Baum, was immer das war, hat das dort reingeworfen. Und es hat gewirkt. Das Wasser ist süß geworden. Und wisst ihr was? Also das ist Glaube, das ist Glaube. Wisst ihr was? Im Neuen Testament steht, im 1. Petrus, Jesus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz. Oder in der Apostelgeschichte 3 steht, der Gott unsere Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Das Holz, das unsere bitteren Enttäuschungen süß machen kann, das ist das Kreuz. Der stellvertretende Tod von Jesus für dich. Sein Tod für uns kann das Blatt noch wenden. Also das Holz von Mose ist ein Sinnbild für das Kreuz. Und die Parallelen, ich sage es euch gerade jetzt schon, zwischen dem Holz und dem Kreuz, die finde nicht nur ich, dann darf man beruhigt sein. Nein, das ist, es findet andere Bibelkommentare, auch andere Prediger finden das. Und das heisst natürlich nicht, dass das Holz so ausgesehen hat wie da vorne. Nein, aber schaut, solche Parallelen, die funktionieren nur, wenn wir daran glauben können, dass Gott allwissend ist. Und dass er Symbol verwendet, so wie wir Wörter, Zeichnungen, Sprache, Symbol verwendet, so verwendet auch Gott Symbol. Wir sind ja in seinem Bild geschaffen. Aber ich finde eine andere Perspektive auch noch ganz wichtig zu erwähnen, warum das so Sinn macht. Es geht ja heute um den Namen von Gott. Jahwe Rapha, ist ein Name von Gott. Also Gott stellt sich vor, wir haben ihm das nicht ins Maul gelegt, sag doch mal, du bist der Arzt. Nein, er hat das selber gesagt. Er sagt, ich bin der Arzt. Und wenn Gott uns sagt und sich vorstellt, wer er ist, dann muss das auch in Jesus Ausdruck finden, wo ja selber Gott ist. Und schaut ihr, wenn ihr auf Jesus schaut, man sieht heilig links, heilig rechts, heilig überall. Heilig, 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 heilig. Und ich glaube, wir können einen Großteil von seinem Dienst in zwei Wörter zusammenfassen. Er heilt. Er heilt. Er heilt sie alle, die kommen und glauben. Er heilt sie auch im Moment. Keine Entschuldigung, dass die Heilung irgendwie später im zweiten Schritt ohne Jesus soll kommen. Oder der Vater, das ist ganz wichtig, er sagt irgendwie nie, der Vater möchte dich nicht heilen. Nein, Jesus heilt. Und weil die Gottesnamen in Jesus wirken eben sichtbar sind, so ist auch das Holz von Mose. Macht das so Sinn für mich, dass das ein Hinweis auf den Gottessohn am Holzkreuz ist, wo noch hätte die Seele kommen, wo noch gekommen ist? Ja, Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich war schon lange nicht mehr da. Aber wir haben zusammen schon dürfen ein paar Namen von Gott anschauen. Ich habe euch da eine Zusammenfassung mitgebracht. Ihr seht eigentlich einfach den Namen von Gott und was der heisst und wo man den in der Bibel findet. Und am Ende noch das Datum der Predigt. Ich habe ein paar von denen ausgedruckt. Ich lege die mal dort hinten an. Ihr dürft die mitnehmen, dürft sie fotografieren. Ihr dürft sie auch da lassen. Hey, aber das ist unser Gott, wie er sich vorstellt. Lasst uns ihn noch besser kennenlernen. Schaut die Verse doch mal nach. Beschäftigt euch damit. Und vielleicht habt ihr ja wie so einen Aspekt von seinem Charakter, wo ihr Mühe habt damit oder wo ihr wie nicht seht. Schaut ihn. Schaut nach und dann schaut auf das Leben von Jesus. Weil Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es findet in Jesus seinen Ausdruck. Aber heute ist das Thema Jahwe Rapha, der Herr, mein Arzt. Schauen wir uns durch den Ablauf nochmal an. Darfst du gerade nochmal? Wo stehst du? Lass den Heiligen Geist dich führen. Oder wo steht die Person, für die du doch um Heilung am Betten bist? Bist du befreit aus der Sklaverei der Sünde? Bist du gerade auf einer Durststrecke? Das heisst nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Vielleicht hast du sogar etwas richtig gemacht. Hast eine Fülle verloren, bist jetzt auf einer Durststrecke. Bist du gerade bitter enttäuscht worden? Und wenn ja, musst du oder betest du? Bist du gerade geheilt worden? Halleluja! Oder durch den Worship heute ist etwas aufgegangen. Folgst du dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist? Lebst du gerade in Fülle mit der Freiheit, die Sachen wieder aufzugeben? Aber wie können wir heute nicht auch nochmal um Heilung beten? Wenn wir doch jetzt so ermutigt sind, dass, oder ich hoffe, dass wir ermutigt sind, dass Jesus uns heilen will, dass Gott unser Arzt ist. Kann ich dich heilen, wenn du krank bist oder leidest? Nein. Und ich wünschte, ich könnte es. Und ich traue es mir auch wirklich nicht zu. Aber die Bibel bezeugt. Und mit ihr bezeuge ich und darf auch ihr bezeugen. Nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Christus in dir. Und wenn nicht in dir, dann in der Person zu deiner Rechten. Oder zu deiner Linken, oder in der Reihe vor dir oder hinter dir. Also Jesus ist da. Und so lade ich euch ein, oder ich möchte euch jetzt dann einladen, einfach in ein Gebet, dass Jesus heilt, heute heilt. Und wer oder wo oder wie, ich weiß es nicht, das wisst ihr vielleicht fast besser, aber Christus ist da und es heisst, jeder, der zu ihm kam, wurde geheilt. Am besten lassen wir das unkommentiert. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber es heisst doch, jeder, der zu ihm kam, wurde geheilt. Also bring ihm deine Beschwerden und deine Leiden und deine Krankheit. Und wenn du selber keinen Glauben mehr hast, dann sag, ich stütze mich auf das Wort Gottes und den Glauben von dieser Gemeinde. Ich stütze mich auf das Wort Gottes und auf den Glauben von dieser Gemeinde, dass Heilung passiert. Und vielleicht brauchen wir den Glauben von einer anderen Person. Und wieder, das ist eigentlich nichts, wofür, nein, es ist nichts, wofür du dich schämen musst. Sondern eigentlich ist es etwas, wo du dich freuen darfst. Ja, ich selber kann es nehmen. Ich brauche den Körper Christi, die Gemeinde. Ich brauche den Glauben von jemand anderem. Und jetzt vielleicht noch so ein Gedanke, wenn wir uns noch schnell kurz in Mose hineinversetzen und jetzt sagt ihm Gott, wirf das Holz in den See. Ich habe es schon angetönt. Ich würde mir, glaube ich, schön dumm vorkommen. Also tausende von murrenden Leuten und ich stehe mit einem Holz da und die schauen mich an und denken, was machst du da? Und ich denke, ich wirf es rein. Ich hoffe, ich hätte es reingeworfen. Nein, also im Glauben sage ich, ich hätte es reingeworfen. Also es ist der Glaubensgehorsam. Und es war kein magisches Holz gewesen. Und das heisst, wenn doch Gott dir etwas aufs Herz legt, mag es noch so ein bisschen komisch tönen, dann möchte ich dich ermutigen, mach es doch. Es ist nicht, du wirst dann nicht einen Zauberspruch haben, wo Macht hat, oder du wirst auch nicht das Ritual haben, wo du weißt, du wirst es für den Rest von deinem Leben anwenden und Leute werden immer geheilt werden, was weiß ich. Nein, es ist doch primär einfach mal ein Vertrauensschritt. Du machst es im Moment, weil es dir Gott im Moment aufs Herz gelegt hat. Und wenn mir so etwas sagt, dann bin ich immer ganz nervös. Das heißt, vielleicht sind wir jetzt nervös, weil ich das gesagt habe. Wir machen das nicht. Also, wenn du dich gezwungen fühlst, machst du das nicht. Wenn du das Gefühl hast, nein, ich mache jetzt da noch etwas, weil irgendwie gibt es einen Druck, einen Gruppendruck, oder ich weiß es nicht, ich muss jetzt das machen, dann würde ich sagen, mach einen Schritt zurück, oder? Nicht du, sondern Christus in dir. Also lasst uns beten. Herr Jesus, Vater im Himmel, das sind wir. Heiliger Geist, hilf uns, nicht zu murren. Und es kommt so schnell. Du siehst Gedanken und Zweifel, die uns zurückhalten, immer wieder. Aber du sagst es selber. Ich bin Jahwe Rapha. Jesus, du heilst. Ja, ich habe es selber schon erlebt, Halleluja. Heilig erwarten ist aber auch gefährlich, weil sie zu bitteren Enttäuschungen führen kann. Aber du kannst die bittere Enttäuschung süß machen. Heilig erwarten, ich weiss, es sei Jesus, das ist gefährlich, aber heilig nicht mehr erwarten, da möchte ich nicht hin. Ich möchte nicht dort hin, wo ich heilig nicht mehr erwarte. Und Mir legen zwei Wörter auf dem Herzen. Er heilt. Er heilt. Er heilt. Er heilt. Oder drei Wörter. Er heilt noch. Er heilt noch. Er heilt heute. Er heilt heute. Und wenn ihr das auch möchtet sagen, der Jesus heilt heute, dann darf ich das gerne mit mir sagen. Achtung, fertig, los. Jesus heilt heute. Amen. Amen. Halleluja.